habe letztens mit einer Kollegin trainiert. Zum Schluss. Nach 10 Minuten schaut sie auf die Uhr und sagt so, jetzt lohnt es sich langsam mit dem strengen Training. Jetzt fängt die Fettverbrennung an. Also kannst du mir sagen, was du willst, aber irgendwie stimmt doch da etwas nicht, oder?
Okay, und wie kommt es jetzt auf das genau? Aber ja, hey, ich verstehe es so ein bisschen. Sportmythen gibt es ja wie Sand am Meer. Und viele davon halten sich irgendwie mega hartnäckig, obwohl man es ja heute eigentlich besser weiss.
Darum räumen wir jetzt mal grundsätzlich damit auf. Wir schauen uns 5 Sportmythen an, die sich hartnäckig halten und zeigen dir, wie du falsche Sportinfos entlarvst.
Ich bin der Fabian. Ich bewege mich sehr gern, aber meistens auch ohne jetzt wahnsinnig viel nachzudenken. Darum bin ich auch relativ schnell verwirrt ab all diesen Sportmythen.
Und ich bin Olivia. Ich probiere vieles aus und merke immer wieder, es tut gut zu wissen, was hilft beim Sport und was für Aussagen, dass man einfach getrost kann ignorieren kann.
Svinka Benevita. Gesundheitstipps für dich und deinen Alltag.
Hey, wenn man jetzt so Sportmythen sammelt, da tauchen ja ein paar immer wieder auf. Olivia, komm, wir machen jetzt da mal eine kleine Auslegeordnung. Was hört man immer wieder?
Ein Beispiel habe ich bereits am Anfang genannt. Aber da gibt es wirklich noch ganz viel mehr. Zum Beispiel Muskelkater bedeutet, dass das Training gut war. Fettverbrennung startet erst nach 20 oder 30 Minuten und zu viel schwitzen heisst, dass man besonders viele Kalorien verbrennt.
Schön wär's, gell?
Ja, oder zu viel schwitzen heisst, dass man besonders viele Kalorien verbrennt.
Ja, und dann noch der Klassiker. Das statische Dehnen vor dem Training schützt so zuverlässig vor Verletzungen. Also da bist du ja dann quasi unbesiegbar.
Ja, also der Mythos, den kann ich jetzt wirklich direkt widerlegen. Da rede ich jetzt aus Erfahrung.
Ah, nein. Hast du einfach nicht gedient? Gar nicht?
Einfach falsch gemacht, Hannes. Aber hey, ich habe noch einen. Krafttraining macht automatisch massig und muskulös. Besonders uns Frauen.
Ja, da laufen ja überall nur so Schränke rum, oder?
Weißt du wie?
Weißt du, was eigentlich interessant ist? All die Aussagen, die haben so einen gemeinsamen Nenner. Sie tönen einfach, sie sind einprägsam und aufs Erste wirken sie ja eigentlich auch recht logisch.
Und das macht sie eben so hartnäckig. Sie orientieren sich an simplen, klaren Regeln, auch wenn sie so nicht stimmen oder zumindest sehr stark vereinfacht sind.
Wir ordnen das jetzt mal ein und wollen es dabei genau wissen. Nehmen wir doch einfach mal ein konkretes Beispiel, und zwar das mit dem Muskelkater. Heisst es tatsächlich, dass nur, wenn die Muskeln nach dem Training schmerzen, dass dann und nur dann das Training gut war?
Ja, der Dr. Erik Lichtenstein, Forscher und Dozent für Trainingswissenschaften an der Universität Basel, mit dem Fokus auf Longevity durch Training, bringt das gut auf den Punkt. Er erklärt, wieso das Muskelkater für ein gutes Training nämlich nicht unbedingt sein muss.
Ich glaube, hier geht es primär mal um Krafttraining. Es gibt ja verschiedene Trainingsarten. Und auch im Krafttraining gibt es verschiedene Trainingsarten, die mehr oder weniger Muskelkater hervorrufen. Per se ist Muskelkater nicht gleich ein gutes Training. Gerade für Kraftanpassung zum Beispiel ist Muskelkater jetzt nicht notwendig, weil das eine neuronale Anpassung häufig ist. Für Muskelwachstumstraining, da ist Muskelkater häufiger vertreten, aber auch da, je nach Trainingszustand, ist Muskelkater nicht wichtig für das Muskelwachstum.
Jetzt sind wir im Fahrt. Komm, wir machen gleich weiter. Zum Beispiel Mythos statisches Dehnen. Wie gesagt, da habe ich ja meine eigenen Erfahrungen gemacht. Leider. Ich würde darum behaupten, dass der Mythos nicht wirklich stimmt.
Voll deiner Meinung. Aber lassen wir doch mal, was der Dr. Lichtenstein dazu meint.
Ja, man muss den Körper warm machen. Jetzt ist statisches Dehnen von allen Optionen, die man hat, um sich warm zu machen, einfach die, wo einen eigentlich am wenigsten gut warm macht. Es ist immer noch besser als gar nichts tun, wahrscheinlich. Aber es gibt halt durchaus sehr viel einfachere und wirksamere Methoden. Da gibt es schöne Studien zu, die zeigen, ob ich jetzt 10 Minuten Fahrrad fahre oder 10 Minuten jogge. Das macht mich deutlich wärmer, als einfach statisch zu dehnen. Gerade für Effekte auf, was jetzt Beweglichkeitsverbesserung angeht, da weiß man, dass Warm-up die Beweglichkeit mehr verbessert als tatsächlich statisches Dehnen. Also ich kann mich 10 Minuten in eine heiße Badewanne setzen, da werde ich genauso viel beweglicher, als wenn ich mich jetzt dehne.
Eine von der wichtigsten Regeln für mich ist, jede Bewegung zählt. Der Körper arbeitet von Anfang an, egal ob 10 Minuten oder eine Stunde. Und nein, auch die Fettverbrennung startet doch nicht erst nach 20 bis 30 Minuten, wie das so oft behauptet wird. Da kommen einfach viel zu viele verschiedene Faktoren zusammen. Was es mit dem Mythos auf sich hat, da haben wir mit dem Fachwissen von Dr. Lichtenstein auflösen?
Das ist eine Frage, die, glaube ich, man von zwei Seiten bearbeiten muss. Und zwar einmal ist die Frage, warum interessiert mich die Fettverbrennung? Einmal aus Optimierung der Körperkomposition. Ich möchte Fett abnehmen. Wenn es ums Abnehmen geht, geht es um den Gesamtenergiehaushalt. Da spielen diese 20 bis 30 Minuten wie keine Rolle, was ich da verbrenne. Wenn es aber um die Optimierung des Fettstoffwechsels geht, also wie gut kann ich Energie aus Fetten gewinnen, das sind zwei verschiedene Fragen, oder? Also die Fettverbrennung spielt fürs Abnehmen keine Rolle. Da ist der Energiehaushalt wichtig. Energie, die ich zuführe, Energie, die ich verbrauche. Da spielen, was ich in diesen 20, 30 Minuten verbrenne, spielt keine Rolle. Jetzt generell ist es so, dass wie gut mein Körper Fett verstoffwechselt und benutzt, hängt nicht nur davon ab, wie lang ich unterwegs bin, sondern auch wie Intensität. Das heißt, wenn ich jetzt anfange loszulaufen, verbrenne ich auch bei niedriger Intensität, verbrenne ich vor allen Dingen erstmal Fett. Das geht nicht erst nach 20 bis 30 Minuten los. Aber es ist natürlich so, dass über die Dauer einer Aktivität nimmt der Anteil der Fettverbrennung immer mehr zu. Das heißt, in der ersten Stunde von einer Fahrradfahrt verbrenne ich weniger Fett als in der zweiten Stunde, als in der dritten Stunde, als in der vierten Stunde.
Der Energiehaushalt, die Länge und die Intensität vom Training ist ein entscheidender Faktor zum Fettverbrennen. Grundsätzlich gilt, dass die Regelmäßigkeit von einem Training die Perfektion und Intensität vom Training schlagen tut. Du solltest dich also lieber öfters mal moderat bewegen als selten, aber dafür mega extrem viel aufs Mal oder mega lang aufs Mal.
Ja, und Intensität ist ja letzten Endes auch sehr individuell. Was anstrengend ist, hängt ja nicht nur per se von Zahlen ab, sondern ja, halt auch vom eigenen Körper, oder? Also ich weiss das zum Beispiel von mir recht gut, dass ich ja relativ schnell ins Schwitzen komme. Und bei anderen ist das vielleicht nicht der Fall, oder? Und apropos, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Schwitzen? Ist das gleichzusetzen mit Trainingseffizienz?
Der Mythos, nur beim Schwitzen verbrennt man Kalorien, ist ja so ein komischer, weißt du? Ich bin sicher, dass auch noch von der Aussentemperatur und auf andere Faktoren darauf ankommt. Dazu haben wir beim Dr. Lichtenstein nachgefragt und einen weiteren Mythos können entlarven.
Also Schwitzen hat natürlich erstmal die Funktion, den Körper zu kühlen. Wenn Sie jetzt die gleiche Aktivität im Winter machen oder im Sommer machen, werden Sie unterschiedlich schwitzen, auch wenn Sie die gleichen Kalorien verbrauchen. Natürlich entsteht diese Temperatur im Körper, die wir runterkühlen würden, einmal durch externe und einmal durch interne Faktoren. Extern, wie warm ist es draußen? Und intern, wie viel Muskeln arbeiten? Das heißt, jetzt, wenn wir von einem Ausdauertraining reden, ist es schon so, dass wenn ich jetzt intensiver unterwegs bin und mehr schwitze, das heißt, mein Körper arbeitet mehr, ich verbrenne mehr Kalorien, als wenn ich weniger schwitze, weil ich weniger Kalorien verbrenne und dadurch weniger Wärme erzeuge. Jetzt aber im Krafttraining zum Beispiel, wo ich ja relativ wenig Arbeit an sich leiste, da schwitze ich dann auch weniger. Ich verbrenne dort aber auch weniger Kalorien. Das heißt, bei einer vergleichbaren Außentemperatur ist es schon so, dass mehr Schwitzen bedeutet, ich habe eine höhere Intensität und verbrenne damit auch mehr Kalorien. Aber man hat ja selten die gleichen äußeren Bedingungen, oder? Und man kann da Winter und Sommer und viel Wind, wenig Wind kaum miteinander vergleichen.
Boah, wie du siehst, gehören da ganz viele Faktoren zum Schwitzen dazu. Auch das Training bestimmt, wie viel das geschwitzt wird oder eben nicht. Und Erholung ist auch sehr, sehr wichtig. Training wirkt nämlich nicht nur während der Bewegungen, sondern auch in den Pausen. Denn unsere Muskeln brauchen genügend Regenerationszeit.
Hey, jetzt würde ich aber gerne mal noch das Thema Krafttraining anschauen. Wir haben ja am Anfang den Mythos kurz angesprochen, oder? Dass Krafttraining automatisch so gigantische Muskelmasse bedeutet und vor allem Frauen halt mega schnell Masse zulegen. Was ist da dran?
Ja, also da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung jetzt reden. Ich bin definitiv kein Muskelberg und auch nicht massig. Ja, auch wenn ich regelmäßig handle und Trainingstraining mache und auch in die Stunden gehe. Aber komm, auch das wollen wir jetzt mal vom Profi wissen und fragen darum mal nach.
Das Beispiel, was ich da gern bringe, ist eine 70 Kilo untrainierte Frau und eine 70 Kilo trainierte Frau. Die trainierte Frau ist sehr viel schlanker, weil Muskeln sind sehr viel dichter. Das heißt, das Volumen von einer trainierten 70 Kilo Frau ist sehr viel geringer als von einer untrainierten 70 Kilo Frau. Das heißt, die Frage ist, was ist massig? Oder reden wir von Gewicht? Oder reden wir, wie sieht jemand aus? Man wird erstmal durch eine Veränderung der Körperkomposition hin zu mehr Muskelmasse erstmal schlanker. Schlank im Sinne von visuell, wie sieht das aus? Bei gleichem Gewicht. Wenn ich jetzt natürlich durch Muskelmasse zusätzlich Wenn die dazukommt und das Fettgewebe bleibt, dann werde ich natürlich größer. Aber auch nicht in dem Maß, was aus Versehen passiert. Also die Frauen, die man sieht, die extrem muskulös sind, die machen entweder den Sport seit 5 bis 10 Jahren auf einem extrem hohen Niveau oder benutzen Steroide. Frauen haben einfach nicht den Hormonhaushalt, der dazu führt, dass man unglaublich muskulös wird. Deshalb passiert das auch kaum. Ich muss als Frau keine Angst haben, dass ich plötzlich eine Bodybuilderin werde.
Ja, ich würde sagen, wir sind da so richtig in Fahrt, oder? Also, kennst du die Mythbusters noch?
Oh, ja, da mag mich schon erinnern an die.
Ich fühle mich im Fall gerade so ein bisschen wie die. Aber nein, ist ja egal. Jetzt die entscheidende Frage. Wir haben ja längst nicht alles besprochen von diesen Mythen. Von denen gibt es ja wirklich extrem viel. Wie merkt man denn jetzt aber überhaupt, ob beim Sport, wenn man irgend so eine Behauptung sieht und liest, ob das ein Mythos ist oder nicht?
Da gibt es einen guten ersten Check. Frag dich nämlich selber, ob die Regel wirklich für alle gilt. Also weißt, so für jedes Alter, jedes Ziel und für jeden Körper. Und dann kannst du das gut selber beobachten.
Ein weiterer Check, den du dir vor Augen führen sollst, verspricht der Mythos schnelle, einfache Effekte ohne wirklichen Aufwand? Ja, dann solltest du wahrscheinlich skeptisch werden.
Hilfreich ist auch, dass du dich fragst, woher eine bestimmte Aussage kommt. Kommt sie zum Beispiel von einer absolut fundierten Quelle oder Studie? Oder kennst du sie einfach vom Hören und Sagen durch deinen Freundeskreis? Bei Letzterem würde ich dann aber garantiert recherchieren gehen.
Ja, und zu guter Letzt, was sagt denn eigentlich dein Körper dazu? Fühlst du dich langfristig besser, stabiler, belastbarer, wenn du deinen Sport ausführst? Und da ist einfach ganz klar, lass in erster Linie auf dich selber, anstatt auf dubiose Theorien.
Ja, super Statement. Absolut, das kann ich nur wiederholen. Halte dich darum einfach immer an den bewährten Grundsätzen und los auf deinen eigenen Körper.
Also Sportmythen sind ja oft gut gemeint, aber wirklich hilfreich sind es halt leider selten.
Einfache Regeln sind zuverlässiger. Wenn du allein nur schon die 3 Punkte beherzigst, bist du sicher auf Kurs. Erstens, Bewegung zählt immer. Zweitens, Regelmäßigkeit lohnt sich. Und drittens, Erholung ist ein Teil vom Training und gehört danach einfach auch dazu.
Das heisst, wenn du Sportmythen erkennst, dann nimmst du ganz viel Druck aus dem sportlichen Vorhaben raus und du bleibst letztendlich einfach viel eher dran. Und das ist das, was zählt.
Und wie das zählt? Wenn du mehr Orientierung, tolle Alltagsübungen und Tipps zu mehr Sport und Bewegung suchst, dann findest du die wie immer in unserer Benevita-App.
Mythbusters!
Was?
Ja. Du weißt wegen der Mythbusters. Aber ist ja gleich, ich gehe jetzt trainieren und zwar so richtig unvoreingenommen.